Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Hinter jeder Tür und herzlich willkommen zur letzten Folge vor unserer großen Sommerpause. Break.
Ich hasse das, wenn du das machst.
Ich habe das schon vor langem nicht mehr gemacht.
Oh. Hallo erstmal.
Kann ich jetzt erstmal die Infos erzählen? Also ehrlich.
Oh Leute, es wird heute wieder an. Echt, ja wirklich, bevor du irgendwelche Infos droppst, will ich nur eine Triggerwarnung für uns beide aussprechen.
Okay. Ja, also ich bin übermüdet und Sarah ist wie immer sehr gestresst und wir sind heute ein bisschen albern.
Was heißt denn hier wie immer?
Beide. Du sagst es selber immer, also kann ich es jetzt auch einfach mal sagen, für dich.
Ja, aber ich finde, dieses Jahr ist wirklich der Gipfel der Unverschämtheit. Das muss ich auch einfach mal so sagen.
Es ist jetzt das Ende vom 5. Monat dieses Jahr. Und ich glaube, da kann man schon sagen, Sarah ist wie immer gestresst. Das kann man jetzt ja einfach als Allgemeingültigkeit sagen. Es ist ja nicht so, als wenn du erst seit 3 Tagen gestresst bist.
Ja, okay. Ist ja gut. Aber es ist nicht man sollte hoffentlich nicht mein Lebensstandard-Gemütszustand sein.
Nein.
Weißt du, was ich all meinen Freunden sage? Ab September habe ich sehr viel Zeit. Und dann hat meine eine Freundin gesagt, guckte mich total nüchtern an und sagte, ey Sarah, ernsthaft? Wie viele Tage soll der September haben? 60 oder was?
Ja.
Und du hast irgendwie 30 Stunden, weil ich alles auf September schiebe. Und dann immer sage, ab September können wir das gerne machen. Da habe ich sehr viel Zeit. Dann habe ich mal überlegt, was ich alles im September vorhabe. Und fuck, sie hat echt recht.
Ja.
Das wird dann auch wieder stressig.
Ja, ich glaube, dass du kannst nicht gewinnen. Du kannst einfach nicht gewinnen.
Nein, okay. Okay, fang an, los. Also es wird auf jeden Fall sehr chaotisch, Leute, heute.
Nein, wir reißen uns zusammen. So, jedenfalls, ja. Also, wir machen eine Sommerpause, weil diesen Sommer sehr viel los ist und wir uns das gönnen. Und außerdem heirate ich diesen Sommer. Das heißt, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören, bin ich einfach verheiratet. Ah!
Ja.
Und zwar,
und ich, das eine ist Tönung ärmer.
Ja, das stimmt. Und vor allem, wenn wir uns das nächste Mal hören, bin ich sogar frisch verheiratet. Weil wir hören uns ja Anfang September wieder. Am 3. September kommt die nächste Folge. Und da bin ich quasi gerade eine Woche verheiratet. Mhm. So, jetzt haben wir aber lang genug gelabert. Jetzt müssen wir mal in die Pötte kommen, weil es geht heute um ein Thema, was auch nicht so ein krasses Theoriethema ist, sondern was auch so ein bisschen, ich sag mal, eine Laberfolge eventuell werden könnte, weil wir einfach, glaube ich, viel über das Thema diskutieren werden. Und zwar geht es darum, ihr habt es im Titel schon gelesen, was mache ich, wenn ich keinen Kontakt mehr zu einem Familienmitglied habe oder keinen Kontakt mehr haben möchte? Wie gehe ich das an und vor allem, was für Auswirkungen könnte das auf die Kinder haben? Welche Verpflichtungen habe ich dann dennoch oder wie handhabe ich das alles? Es gibt ja sehr, sehr viele Familien, die untereinander zerstritten sind. Ich glaube, es gibt keine Familie, wo alles rosarot ist. Und auch in meinem Umfeld gibt es immer mindestens eine Person aus der Familie, aus den jeweiligen Familien, die irgendwie keinen Kontakt mehr mit dem Rest hat. Und häufig sind es auch wirklich die engeren Familienmitglieder, also keinen Kontakt mehr zur Mutter, keinen Kontakt mehr zum Vater, keinen Kontakt mehr zu den Großeltern. Ne, Geschwister haben gebrochen. Das ist ja immer so der ganz engste Kreis. Und wenn da dann halt Kinder involviert sind, das ist dann natürlich kann es natürlich schwierig werden. Da werden wir heute drüber sprechen. Das ist ein Thema, was angefragt wurde von einer Freundin von dir, die sich dafür interessiert hat und gerne dazu eine Folge hören wollte. Und dem gehen wir natürlich sehr gerne nach. Deshalb gleich zu Beginn starten wir wie immer. Sarah, hast du einen Einstiegsfall?
Ja, habe ich. Und zwar geht es um ein Ehepaar, was den Kontakt zu den Eltern des Vaters abgebrochen hat, weil es einfach wirklich ein hoch übergriffiges Großelternpaar war. Der Vater gar nicht in der Lage war, Grenzen zu setzen. Die Frau darunter extrem gelitten hat über Jahre hinweg und die dann mit meiner Hilfe zusammen es geschafft haben, über einen längeren Prozess hinweg den Kontakt abzubrechen. Und die haben 3 Kinder. Und das ist tatsächlich wirklich ein langer Prozess von 2 Jahren gewesen, bis die dann wirklich so weit waren und der Vater auch so weit war, dass er sagen konnte, so jetzt reicht es für mich. Und die Frau war schon kurz davor, sich von ihrem Mann zu trennen, weil die einfach so sehr darunter gelitten hat. Und in den gemeinsamen Gesprächen mit mir wurde das dann auch echt deutlich, wie belastend das für das ganze Familiensystem ist und warum die Kinder so massive Symptome zeigen, einfach Stresssymptome zeigen in der Schule.
Was haben die Großeltern gemacht?
Die waren einfach massiv übergriffig. Also wirklich, es ging immer nur darum, was die Großeltern wollten. Die Mutter war nicht in der Lage, ihren Sohn loszulassen. Die sind einfach unangemeldet aufgetaucht, haben sich in die Erziehung eingemischt, haben sich in die Ehe eingemischt, extrem. Haben der Frau gesagt, sie soll ich mal besser zurechtmachen, sonst würde sie dafür sorgen, dass ihr Sohn irgendwie sich eine Affäre sucht, weil er hätte ja
Ach,
auch
du
Bedürfnisse.
Scheiße.
Sowas. Also richtig übel, ja.
Oh Gott.
Ich habe auch versucht, mit denen zu reden. Das war ein Wunsch von den Eltern. Das ist völlig in die Hose gegangen, völlig nach hinten gegangen. Die Frau hat mich massiv beschimpft. Ich bin ein Scharlatan und so.
Also Scharlatan, oh Gott, ja. Das Wort habe ich ja schon ewig nicht mehr gehört.
Also ich zu dem Zeitpunkt auch nicht, ja. Ja, genau, also das war ein heftiger Fall. Das tat mir unendlich leid und der Vater, der hat einfach gelitten wie sonst was, ne? Und als dann der Kontaktabbruch war und der durchgezogen worden ist, dann war das Phänomen, also der Auslöser war eine mini Kleinigkeit und das Phänomen war, dass die Eltern das gar nicht nachvollziehen konnten. Und das erlebe ich halt in der Praxis häufig, dass die Verlassenen nicht nachvollziehen können, weil es für sie halt eine vermeintliche Kleinigkeit war, der Auslöser. Und die sagen, das war ist ja völlig übertrieben. Weil es war so, dass diese Mini-Kleinigkeit war, dass die Großeltern eine Stunde früher, die haben sich zum Essen verabredet oder zum Nachmittag irgendwie sowas am Wochenende. Die Familie war aber nicht da und die Großeltern waren eine Stunde früher da. Die sind irgendwie, wohnten ein bisschen weiter weg und haben dann sind gut durch den Verkehr gekommen und saßen dann schon bei denen zu Hause, weil die einen Schlüssel haben, drinnen, als die Familie kam. Und das war der Punkt, der das fast zum Überlaufen gebracht hat.
Ja, es ist ja häufig so, wenn du eine schwierige Beziehung zu jemandem hast und du das Gefühl hast, du schluckst seit Jahren runter und reißt dich zusammen und alles. Und dann kommt ein Punkt und du denkst dir so, jetzt reicht es, jetzt.
No way.
Genau. Ja. Und dieses Phänomen Schwiegereltern ist ja auch total weit erzählt immer in allen möglichen Filmen und keine Ahnung was, das Schwiegermonster und irgendwie die schreckliche Schwiegerfamilie und die schrecklichen Schwiegereltern oder Schwiegermütter werden ja auch immer total verteufelt und so, ne? Und ich habe da auch echt viele Sachen schon zu gesehen. Irgendwelche Videos von den Hochzeiten, wo die Mutter des Bräutigams dann auf einmal auch im Brautkleid kam. Ne, oder die Mutter der Braut.
Boah, krass.
Oder die irgendwie gesagt haben, ja, dass die Mutter wollte dann auch Teil der Zeremonie sein, weil sie ja auch eine wichtige Rolle spielt und all sowas. Auch so übergriffiges Verhalten, wo man sich halt in die Ehe oder in die Beziehung so weit einmischt, dass es halt zum Problem wird. Ich habe da schon so viele Sachen drüber gesehen. Und ich stelle es mir schwieriger vor, wenn es sich so aufbaut über Jahre auf Kleinigkeiten, als wenn es so einen großen Eklat gibt. Weil wenn du einen großen Familieneklat hast wo es einen Riesenstreit gibt, dann ist das der Grund und auf den Grund kann man alles schieben und dann ist es klar, okay, Bruch und keine Ahnung, wenn jetzt zum Beispiel jemand fremdgegangen ist oder so, ne, oder weiß ich nicht, oder irgendwas ganz Schlimmes gemacht hat, dann ist es, denke ich, einfacher, auch wenn es in dem Moment natürlich trotzdem wehtut, als wenn du so über Jahre diesem Verhalten ausgesetzt bist und dem irgendwie entgegentreten muss und dann die Entscheidung zu treffen, okay, ich breche jetzt den Kontakt ab, ist, wie du ja schon gerade gesagt hast, dann aufgebaut auf so einer kleinen Kleinigkeit, die das fast dann zum Überlaufen gebracht hat.
Also am häufigsten brechen tatsächlich erwachsene Kinder den Kontakt zu ihren Eltern ab. Und nicht andersrum. Und auch Geschwister untereinander. Das ist nicht so häufig wie halt erwachsene Kinder zu ihren Eltern. Ne? Und das ist leider, leider, leider kein seltenes Phänomen. Mhm. Und was darunter auch fällt, ist ja nicht nur, dass Kinder den Kontakt zu ihren Eltern abbrechen, sondern dass es häufig ja auch Großeltern sind, die betroffen sind.
Mhm.
Also wenn ich jetzt den Kontakt zu unseren Eltern abbrechen würde, dann würden meine Kinder ja auch ihre Großeltern nicht mehr sehen. Und das ist halt doppelt heftig oft, ne? Ja, der Punkt ist halt, dass viele Verlassene gar nicht wissen, warum der Kontakt abgebrochen ist, weil die meisten dann einfach gehen, einfach alles blocken, gar nicht mehr in die Kommunikation gehen, weil die Verlassenden das Gefühl haben, ich habe doch schon seit Jahren alles versucht. Also das ist total krass, wenn du mit den unterschiedlichen Parteien sprichst, sagt die eine Partei, ich verstehe es überhaupt nicht. Da war doch gar nichts Großes. Auf einmal waren die weg. Oder es ist bestimmt der Partner oder die Partnerin schuld. Und die Betroffenen selbst sagen, seit Jahren habe ich alles versucht und immer wieder versucht und ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Irgendwann ist das Maß, wie du eben auch schon selber gesagt hast, voll. Und dann wählen die als letzten möglichen Ausweg, und das ist nicht leichtfertig gewählt, diesen Kontaktabbruch. Und das löst zwar keine Probleme, weil die Probleme sind ja trotzdem da, aber es erleichtert häufig, das Leben der Betroffenen.
Mhm. Ja, weil sie mit diesem Stress dann einfach nicht mehr zu kämpfen haben, ne?
Ja, mit diesen täglichen Stresssituationen oder regelmäßigen Stresssituationen zumindest, ne? Wenn man regelmäßig Kontakt zu den Eltern oder zu den Tanten und Onkels oder wem auch immer hat. Wir reden jetzt hier in dieser Folge hauptsächlich um Eltern, aber das kann man ja auf alle anderen übertragen. Dann ist das ja immer wieder eine Verletzung, die man sich bewusst zufügt.
Wir haben ja gerade schon so ein bisschen aufgezählt, was passieren könnte, damit es zu einem Kontaktabbruch kommt, also übergriffiges Verhalten beispielsweise. Was sind denn so die Hauptgründe, warum erwachsene Kinder den Kontakt zu ihren Eltern abbrechen?
Also es gibt Gründe, warum generell so Kontaktabbrüche bestehen. Ne? Das ist nicht nur von erwachsenen Kindern. Es gibt ja auch minderjährige Kinder, die auf einmal Kontaktabbrüche zu Großeltern oder Elternteilen haben. Zum Beispiel aufgrund von Trennung der Eltern.
Mhm.
Das ist leider auch nicht so selten, dass dann irgendein Elternteil sagt, ich kann nicht mehr kämpfen und jetzt gebe ich auf. Und dass die Kinder dann irgendwann, ne, dann auf die Idee kommen, ich melde mich nochmal bei dem anderen Elternteil und will nochmal die Version des anderen Elternteiles hören.
Naja, vor allem als Kind bist du ja der Version häufig ausgeliefert von dem Elternteil, wo du halt lebst, ne? Also wenn jetzt die Eltern sich getrennt haben und ein krasser Rosenkrieg ist und die Mutter beispielsweise total verletzt ist und der andere Partner eigentlich den Kontakt sucht, aber sie den Kontakt halt abgebrochen hat aufgrund dessen, was da vorgefallen ist und die Kinder leben halt bei der Mutter, dann ne, no chance.
Ja, es gibt halt rechtliche Möglichkeiten, aber da kommen wir später zu, was Theorie und Praxis aus meiner Sicht zumindest ist.
Ja, da haben wir ja schon auch häufig drüber gesprochen, ne, wenn quasi, was es da für Möglichkeiten gibt. Und wenn es aber halt so ein krasser Rosenkrieg ist, was man da auch alles versuchen kann, damit die Kinder keinen Kontakt zum anderen Partner haben. Also was manche Leute dann da auch sich teilweise ausdenken und so, damit sie eben keinen Kontakt haben. Und dann landet das vor Gericht und alles und ja, das ist natürlich Worst Case.
Ja, also die meisten Kontaktabbrüche sind auf jeden Fall nicht für die Ewigkeit.
Mhm.
Es ist häufig so, dass es spätestens so, wenn jemand krank ist oder wenn der Tod an der Tür klopft, dass dann natürlich nochmal die große Frage kommt, wie gehen wir jetzt damit um? Dann können noch Gründe sein, dass zum Beispiel eine sexuelle Orientierung gewählt wird, die mit dem Elternhaus nicht übereinkommt.
Mhm.
Na, also Homosexualität ja. oder Transsexualität und dass die Eltern damit einfach nicht zurechtkommen und das Kind irgendwann sagt, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr und deswegen sich für sich selber entscheidet.
Boah, Horror.
Horror, Horror, Horror. Psychische und physische Gewalt in der Kindheit, natürlich. Mhm. Ne? Unverständnis in der Lebensführung. Und da muss es jetzt noch nicht mal um sexuelle Orientierung gehen, sondern
man will keine Kinder.
Ja, oder noch banaler, eine sehr erfolgreiche Anwältin hat eine Tochter, die jetzt selber Kinder hat, die sich aber dazu entschieden hat, Hausfrau und Mutter zu sein.
Mhm.
Und das kann die Mutter nicht akzeptieren, die Großmutter quasi. Also die verachtet das und in jeder Faser ihres Seins gibt sie ihrer Tochter mit, wie sehr sie ihren Lebensstil und ihre Lebensentscheidungen verachtet.
Hm. Auch schön.
Ne, weil sie sagt, Generationen von Frauen haben dafür gekämpft und du lässt dich da wieder bla bla bla. Also ja, Emanzipation einfach falsch ausgelegt, würde ich sagen. Ne? Weil es bedeutet ja einfach, die freie Wahl zu haben.
Oh mein Gott, das regt mich so auf. Das fuckt mich so ab, dieses Thema.
Es geht
das
los.
Muss man so
es geht los,
Leuten
es geht los, Leute.
Erklären.
Oh mein Gott, es geht los.
Leute, Feminismus bedeutet nicht, dass jede Frau Karrierefrau werden muss. Und dass jede Frau irgendwie um 5 Uhr morgens aufstehen muss, erst zum Sport geht, sich dann einen Smoothie macht, dann 12 Stunden arbeitet und dann irgendwie gleichzeitig noch Kinder und alles jongliert. Feminismus bedeutet, dass Frauen das machen können, was sie wollen, ohne dass es jemanden interessiert. Okay? Wenn jemand
sollte.
Hausfrau und Mutter sein möchte und sie das freiwillig macht und nicht, weil sie dazu gezwungen wird, dann lass sie
ist
doch Hausfrau und Mutter sein. Oh yes. Mein Gott. Oh Gott, das ist so schlimm. Aber ja, es gibt ja auch inzwischen so ein Antifeminismus-Movement von Leuten, die es auch nicht gerafft haben. Das sind dann so Frauen, die sagen, ich bin keine Feministin, denn ich kann guten Kuchen backen. Ich bin keine Feministin, denn ich hole meine Kinder von der Schule ab. Wo ich mir denke, hast du irgendwas gerafft, was die Frauen in den letzten Jahrzehnten gemacht haben? Oh mein Gott, das regt mich so auf. Aber egal. Huh. Ja,
weißt du, was ich nie vergessen werde? Weißt du, was ich nie vergessen werde? Leute, kurz hat unsere Mutter ist schon eine sehr Violet Power Dame, das muss man schon sagen. Ne? Das heißt, Mimi und ich sind da schon auch gefärbt. Wer hätte es gedacht? Minimalistisch gefärbt. Und Mama hat mal zu mir gesagt, als ich Teenager war und unbedingt ein BH anziehen wollte, obwohl noch nichts da war, um ein BH zu tragen. Ne? Hat sie gesagt, sei auf jeden Fall, das werde ich nie vergessen, da hat sie gesagt, sei stolz, wenn du kein BH trägst, denn das sind die Fesseln, die Männer uns umgeschnallt haben. Okay, Mama, konnte ich gar nichts mit anfangen. Ich einfach, ich dachte,
du so
okay,
mit 13.
Mama, ich will trotzdem ein mit viel Push-Up. Und Mama war voll sauer, wie Push-Up, auf gar keinen Fall.
Ja.
Bla, bla, bla.
Das
die Ideale
kann ich, aber
der Männerwelt. Oh,
ja, aber das kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Inzwischen gibt es ja auch wieder so ein Anti-BH-Movement. Ich versuche auch immer häufiger auf den BH zu verzichten. Aber es ist halt
okay,
alles
danke für die
eine
Info.
Wahl. Es ist halt alles eine Wahl. Und ich kann schon verstehen, dass diese alten 68er und so ein bisschen frustriert sind, wenn sie heute sehen, dass halt, keine Ahnung, Frauen sich Extensions machen und Lashes und Nails und so. Aber das ist ja auch ein Stück der Selbstbestimmung. Also das bedeutet ja nicht unbedingt, dass man das aus Unterdrückung macht. Also, naja, anderes Thema, Leute.
Egal,
aber ich kann
anderes
das
Thema,
sehr
genau,
gut
genau.
nachvollziehen, warum das zum Konflikt führt. So.
Ja. Dann erlebte Traumata natürlich. Ne? Und mögliche Auslöser, also Trigger, wenn der Vater oder die Mutter einfach an sich ein mega Trigger ist, dann wird es einfach schwierig langfristig. Da muss man sich auch entscheiden. Fehlende, und jetzt wird es ein bisschen subtiler und das fand ich sehr interessant, weil auch Gründe können sein, persönliche Grenzen wurden nicht geachtet über einen langen Zeitraum hinweg. übertrieben hohe Erwartungshaltungen von den Eltern an die erwachsenen Kinder, an die Jugendlichen dann schon, ne? Wenn ich dann mit denen spreche, ist es häufig so, dass sie sagen, ja, es hat schon in der Grundschule angefangen, aber das kann man ja dann noch gar nicht so reflektieren, das kommt ja alles später. Ein Grund, der immer häufiger auftritt, ist eine Überliebe, das Gefühl, nicht atmen zu können, wenn die Eltern da sind, dass die Eltern nicht loslassen können. Nicht die Akzeptanz der Autonomiebestrebung. Also die Eltern lassen ihren Kindern keine eigenen Entscheidungen treffen und auch keine Konsequenzen für diese Entscheidungen. Und dann halt so eine fehlende Sicherheit in der Familie. Und das ist ja super subtil und individuell. Und das ist dann halt so ein Gefühl, dass mir Betroffene beschreiben, wenn ich zu Hause bin, fühle ich mich unsicher bei meinen Eltern. Ich bin ständig auf Obacht. Ich denke die ganze Zeit, jetzt kann irgendwas passieren. Ich bin angespannt. Ich bin danach, fühle ich mich ausgelaugt. Meine sozialen Batterien sind leer. Ich erwarte irgendeinen Spruch oder irgendetwas, was kommt. Das möchte ich für mich nicht mehr. So, ne? Und das Interessante ist, dass diese Gründe ja dann häufig schon seit Jahren, Jahrzehnten bestehen und dass die meisten erst dann den Kontakt abbrechen, wenn sie selber Kinder kriegen. Weil wenn die dann sehen, dass ihre eigenen Kinder auch unter diesen Werte- und Normvorstellungen leiden müssen, dann wollen sie diese nicht für ihre eigenen Kinder. Und dann können die eine Grenze ziehen. Es ist häufig so, dass die Kinder sich auch häufig schon sehr früh nicht gesehen und gehört fühlen. Und dass sie das Gefühl haben, ihre Bedürfnisse seien nicht wichtig. Und dann, ne? Lässt dann so ein kleiner Streit als Erwachsene dann das fast zum Überlaufen, wo man denkt, so jetzt muss ich hier die Megagrenze ziehen. Jetzt reicht's. Jetzt bin ich nicht mehr klein. Und dann geht das vielleicht manchmal auch in so ein Trotzverhalten über. Der Kontaktabbruch passiert ja häufig aus massiver Verzweiflung und nicht aus fehlendem Interesse. Weil was die Betroffenen ja so lange in diesem toxischen System, und das, da benutze ich jetzt wirklich bewusst das Wort toxisch, Leute, weil das ist es. Das ist wirklich giftig, ja, das ist wirklich giftig. Weil die ja immer noch die Hoffnung haben, eine gute Beziehung zu ihren Eltern aufbauen zu können. Irgendwann kann ich mit meiner Mama einfach normal shoppen gehen. Irgendwann fragt mein Vater ernsthaft interessiert nach meinem Leben. Irgendwann akzeptieren meine Eltern schon, dass ich homosexuell bin. Oder eine Transperson bin. Irgendwann, wenn die sehen, dass es mir damit besser geht, wird das schon besser werden. Und mit dieser Hoffnung, die so ein Arschloch ist, sage ich immer, weil die treibt uns ja weiter in diese Lage rein und in diese Spirale rein. Und wir müssen irgendwann akzeptieren, dass wir unsere Eltern nicht mehr verändern werden. Wenn wir alles andere versucht haben, dann ist das in gewisser Art und Weise der letzte Ausweg.
Ja, und das ist natürlich auch keine normale Beziehung zu einem normalen, in Anführungszeichen, Mitmenschen. Also wenn du halt mit jemandem verwandt bist, dann hat das ja ein stärkeres Band dahingehend, dass du halt länger über einen Kontaktabbruch nachdenkst, als wenn es jetzt eine Freundin ist oder so, ne? Ja. Oder ein Bekannter, weil da halt irgendwie, ne, die Geschichte nicht so lange ist, die Emotionen nicht so tief greifen. Das ist natürlich viel einfacher, mit jemandem den Kontakt abzubrechen, mit dem du seit ein paar Jahren erst kennst, mit dem du einfach nur in Anführungszeichen befreundet bist. Es gibt natürlich auch Freundschaften, ne, wo da dann Kontaktabbruch kommt, das auch super, super, super schlimm ist, wenn es super eng war, ne, wenn die beste Freundin wie die Schwester war oder irgendwas, ne, das will ich jetzt gar nicht sagen. Aber ich glaube, dass es innerhalb der Familie nochmal was anders ist, weil da auch immer dieser Spruch kommt, wir sind eine Familie, Blut ist dicker als Wasser, wir stehen das durch oder Familie hält zusammen oder so, wie als wenn halt das so ein Konstrukt wäre, das aus Granit besteht, aus dem man nie ausbrechen könnte. So, als wenn das Darauf. Für immer ja. besteht und da kann man nichts gegen machen, sozusagen. Ne? Dann man muss es halt aushalten, weil ja, ist halt Familie. So, das schwingt da ja immer so mit. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass da diesen Schritt zu gehen und zu sagen, ich mache es jetzt aber trotzdem, das ist ja erstmal die Entscheidung an sich, die du treffen musst. Und dann bekommst du ja auch Feedback von den anderen Familienmitgliedern. Was? Warum machst du das jetzt? Wie soll das jetzt werden? Auf den Geburtstagen, auf den Familienfesten. Genau. Ja. Was bedeutet das jetzt für mich? Ne, du machst alles kaputt. Ne, halt doch einfach deinen Mund, ist doch scheißegal. So, ne, das kommt ja auch im nächsten Step dann dazu, dass du nicht nur erstmal mit dir selber klarkommen musst und deinen Emotionen und deiner Entscheidung, sondern was du auch ausgelöst hast dadurch. Ne, weil es sind ja immer mehr als nur du und die Person, zu der du den Kontakt abgebrochen hast, betroffen.
Absolut. Und das ist halt, kommt dann noch zusätzlich dazu, diese Verantwortung zu tragen, zu sagen, ich entscheide mich jetzt für mich. Und es ist schwerer, sich für sich selbst zu entscheiden, wenn nichts anderes dranhängt. Und ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, dass es leichter ist, wenn man sich für die Kinder entscheidet. Wenn man ganz klar sagt, und das mache ich für meine Kinder nicht. Und das werde ich definitiv anders machen. Und das will ich nicht für meine Kinder. Und es ist wichtig, da diese Traumaschleife, die vielleicht schon generationenübergreifend seit Jahrhunderten in dieser Familie drin ist, die zu durchbrechen, von Druck zu Druck, weil unsere Eltern haben ja auch ihre Themen und auch ihre Geschichte und auch ihre Gründe, warum sie so sind, wie sie sind. Sie sind ja auch nicht morgens aufgewacht und haben gedacht, heute mache ich meinen Kindern mal die Hölle heiß, einfach so, just for fun. Das hat auch Gründe. Und das zu akzeptieren, dass die auch aus ihrer eigenen Geschichte heraus so geworden sind, aber dass man selber das in der Hand hat, das nicht weiterzugeben, das ist ein wichtiger Prozess. Und ich würde jedem empfehlen, der das für sich überlegt, das auch mit therapeutisch unterstützen zu lassen. Weil was daraus resultiert, auch bei denen, die verlassen, ist, dass sie Wut, Verbitterung und Ohnmacht spüren. Manche sind wütend darüber, dass es der letzte Ausweg ist, der einem noch bleibt. Und dass man mit diesem Ausweg halt der Arschkeks der Nation ist. Weil die Gesellschaft einem suggeriert, das kannst du doch nicht machen, das sind doch deine Eltern, das ist doch deine Mutter, das ist doch deine Schwester. Ach komm, du weißt doch, wie die ist. Ach komm, die meint das doch nicht so.
Du wirst ja dann als böser dargestellt in der Situation.
Ja, weil du endlich deine eigenen Bedürfnisse quasi dem nachgehst und für dich Grenzen setzt, bist du dann der Böse, weil die Verantwortung liegt schwer. Und wie du eben schon gesagt hast, das möchte jemand nicht. Und das ist auch super verwirrend, weil viele Kinder fühlen sich als Rabenkinder. Das sind ja Glaubenssätze, die wir haben. Wir müssen unseren Eltern dankbar sein. Wir müssen unseren Eltern was zurückgeben. Wir müssen uns später um unsere Eltern kümmern, so wie sie sich auch um uns gekümmert haben. Leute, wenn ich das mal so ganz kurz und salopp sagen kann, Bullshit. Aus meiner Sicht völliger Bullshit. Niemand von uns hat darum gebeten, geboren zu werden. Und es ist ihre fucking Verpflichtung, uns so groß zu kriegen, dass wir eigenständige Bürger sein können. Wir sind unseren Eltern nicht dazu verpflichtet, dass sie sich dazu entschieden haben, uns zu bekommen. Und es ist ja nun mal so, Kompromisse eingehen tue ich ja gerne bei Menschen, die ich liebe, wenn ich sehe, dass es ein beiderseitiges Ding ist. Ich tue gerne, sehr, sehr, sehr gerne was für Menschen, die ich liebe. Ich tue halt nicht gerne was für Menschen, wo ich sehe, das ist also immer nur ein Nehmen, Nehmen, Nehmen. Ne? Und Respekt ist keine Einbahnstraße. Respekt ist auch ein Geben und ein Nehmen. Und da muss man halt irgendwann bei Betroffenen wirklich gut gucken, inwieweit sie sich selbst aufgeben, nur noch dafür leben, dass sie dankbar sein müssen für das Leben, was sie haben. Was total wichtig bei den Verlassenden ist, also bei denen, die verlassen, das ist immer total verwirrend, ne? Verlassenden und Verlassenen.
Vielleicht sagen wir einfach Verlasser, die Verlasser.
Die Verlasser. Sollen wir sagen die Verlasser, Leute? Ich glaube, das ist einfacher, ne?
Ich glaube, es ist einfacher, ja.
Ja, okay. Also was super wichtig ist, aus meiner Erfahrung heraus, in der Arbeit mit den Verlassern, ist der Prozess der Vergebung. Es ist, finde ich, super wichtig, dem anderen zu vergeben, zu akzeptieren, dass der andere das in den meisten Fällen nicht aus Bösartigkeit macht, sondern aus Unvermögen. Dabei ist Vergeben nicht gleich Versöhnung. Na, also, wenn ihr jemandem vergebt, heißt es nicht, dass man sich da versöhnt, sondern einfach nur, dass man dem anderen keine Macht mehr gibt und dass man damit abschließen kann.
Einfach für den eigenen Seelenfrieden.
Genau. Das ist jetzt einfacher gesagt als getan, aber deswegen bin ich auch immer für eine therapeutische Unterstützung. Na, es gibt Möglichkeiten, therapeutische Briefe zu schreiben, um wirklich das für sich aufzuklustern, was alles schon in den Jahren, in den Jahrzehnten des Lebens passiert ist, weil man ja als Kind oft auch in die Verharmlosung geht. Ja, so schlimm war das ja nicht. So, na, das Umfeld macht das ja auch dann gerne für einen. Und das sollte halt ein bewusster Prozess sein, um die Opferrolle, in der man sich befindet, zu verlassen und Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Das ist ja so, ja, es passiert halt mit mir, meine Eltern sind halt so zu mir, meine Schwester ist halt so zu mir, ich kann da ja nichts dran machen, sie sind halt so. Das ist Opferrolle. Aber Verantwortung für sich selbst zu übernehmen und zu sagen, ich möchte das so nicht mehr und ich setze hier gerade Grenzen und was ihr mit meinen Grenzen macht, ist aber nicht mein fucking Problem. Das ist aus der Opferrolle raus und das ist ein ganz, ganz langer Prozess. Das kann man nicht innerhalb von Wochen machen. Bei den meisten ist es so, dass so ein Kontaktabbruch, wenn er dann mal vollzogen wird, häufig als Befreiungsschlag, als Reinigung, als machtvoll und selbstbestimmt empfunden wird. Endlich hat man sein eigenes Leben wieder in den Händen und kann selbstbestimmt das tun, was man will. Kannst du dir vorstellen, dass erwachsene Menschen, die im Leben stehen, erfolgreich sind, ganz selbstbewusst auftreten, sobald die Eltern um die Ecke kommen, so klein mit Hut sind und nur noch danach gucken, wie man es Mami oder Papi recht machen kann und völlig in so eine Kindrolle wieder verfallen? Das ist total abgefahren.
Ja. Ja, weil die noch so eine Macht haben dann über einen, ne? Also das merkt man dann schon, ne? Also ich meine, klar, jeder spielt irgendwie immer seine Rolle. Das ist ja klar, ne? Man ist auf der Arbeit ein anderer Mensch als bei Freunden. Man ist auch teilweise bei unterschiedlichen Freundeskreisen ein anderer Mensch, ne? Und in der Familie auch. Und wenn du halt so eine Beziehung zu den Eltern hast, dann schlüpfst du halt ganz schnell wieder in diese Rolle zurück. Obwohl du 2 Stunden vorher noch der selbstbewussteste Mensch überhaupt warst und für dich eingestanden hast und dem Chef irgendwie gesagt hast, was Phase ist und so nach dem Motto, hey, mich kann man nicht unterkriegen und was willst du jetzt? Und dann kommt auf einmal, ups, okay, dann ist man auf einmal wieder ganz klein. Ist schon interessant, psychologisch vor allem total interessant.
Ja, ja. Ja, total. Und vor allen Dingen, weil es anderen Menschen ja in deinem Umfeld auch auffällt, aber einem selbst nicht. In den seltensten Fällen, wenn man genau hinguckt, ne, wenn man dann sagt, Emma, was tust du, so kenne ich dich doch gar nicht, hör, was mache ich denn? Weil es ja schon immer so war. Und man ja in den, man switcht ja nicht bewusst, ja, und man switcht ja nicht bewusst in den Rollen. Das ist ja dann einfach so. Das ist ja kein aktiver Part, den du übernimmst, sondern es ist einfach so, du hast dann eine andere Rolle. Na, und das finde ich schon immer abgefahren, was das psychologisch macht und wie viel Energie das kostet, dann sich so runterzufahren. Ich meine, es gibt Menschen, die verheimlichen ihre ganze Identität teilweise vor Familie. Dass die homosexuell sind, dass die vielleicht einen Partner haben seit Jahren oder eine Partnerin, dass die, weiß ich nicht, dass die tätowiert sind, dass die...
Ja, wobei das ja dann ein ganz bewusster Rollenswitch ist, ne? Das ist ja dann wirklich so, okay, ich gehe jetzt in das Haus und ich bereite mich vor, was ziehe ich an, ne? Ich ziehe was Langärmeliges an wegen den Tattoos, ich nehme meine Piercings raus, irgendwie, ich ziehe mir jetzt irgendwie das und das an, weil ich weiß, dass Mama dann nicht blöd guckt und nichts sagt. Ne? Ich spreche ja so wenig wie möglich über mein persönliches Leben, weil dann kann jemand fragen, dann muss ich nicht lügen. So.
Ja, ja.
Ne? Also das ist ja dann sehr bewusst. Ich finde das Unbewusste, finde ich, fast noch interessanter, weil das halt so einfach passiert. Mir ist das auch schon häufiger aufgefallen, wie ich auch so in unterschiedlichen Freundeskreisen bin. Da bin ich auch teilweise ganz anders, ne? Also man redet dann ja auch anders und man gibt sich auch teilweise anders, obwohl ich ja immer überall der gleiche Mensch bin und ja auch nie bewusst mich irgendwie anders präsentiert habe oder vorgestellt habe oder irgendwie so. Aber je nachdem, mit welchen Leuten man sich umgibt, so gibt man sich dann selber auch, ne? Und wenn das in so einem kleinen sozialen Raum schon passiert, mit Leuten, zu denen du keine krasse emotionale Bindung hast, natürlich habe ich eine emotionale Bindung zu meinen Freunden, aber es ist jetzt was anderes als jetzt bei dir oder ne, bei meinen Eltern, dann kann ich mir das vorstellen, wie das dann nochmal mal tausend ist, sage ich mal, wenn du so Role-Switching machst, in so einem extremen, in so einer extremen Art und Weise und dir das dann selber gar nicht auffällt. Also ich habe da auch erst später, also ich habe das erst ziemlich spät gerafft, dass ich unterschiedlich bin in unterschiedlichen Kreisen.
Und wie bist du bei mir?
Authentisch!
Welche authentisch kriege ich denn?
Aber ja, ich meine, klar, das ist ja immer die Frage so, wo ist man sein wahres, authentisches Ich?
Ja.
Ja. Das ist auch sehr interessant.
Das ist eine sau interessante Frage, die ich mir auch schon sehr, sehr häufig gestellt habe auf meiner langen Suche nach mir selbst. Da habe ich versucht. Nein, ernsthaft, weil das für mich ja auch Liebe definiert. Also für mich definiert Liebe einfach fallen lassen zu können.
Ja.
Und einfach ich sein zu können und mit meinen tausend Fehlern, die ich nun offensichtlich habe, und trotzdem mich geliebt zu fühlen. So, und nicht nur aus einem bestimmten Grund vielleicht geliebt zu werden. So, weil ich immer lustig bin auf Partys oder so, ne? Oder weil ich, keine Ahnung, durchgeknallt bin oder weiß der Kuckuck was, wegen einer bestimmten Rolle, die ich dann besetze.
Ja.
Und wenn ich mir vorstelle, dass das einfach noch heftiger bei Menschen ist, die wirklich einen Teil ihrer Identität aufgeben müssen, um in ein Schema zu passen, das ist, das sind Seelenqualen. Weil es auswegslos ist. Also man kann ja nie frei sein. Und einige arrangieren sich damit. Ich habe auch schon mit Betroffenen gesprochen, die homosexuell sind und die ganz klar für sich gesagt haben, wenn ich das sage, werde ich meine Eltern verlieren. Und das will ich nicht. Und deswegen lebe ich dieses Doppelleben. Und habe ich gesagt, aber das ist sehr einsam. Ja, da bin ich mir sehr bewusst. Okay, dann ist das aber auch eine bewusste Entscheidung. Dann liegt es nicht bei mir, anmaßend zu sein und zu sagen, nee, mach das nicht. Nee, du, das ist aber schlecht. Also das ist ja auch eine bewusste Entscheidung, die man trifft. Ich finde, es sollte halt nur eine bewusste Entscheidung sein. Es sollte nicht keine sein und man schlittert da einfach so weiter rein.
Ich kenne eine aus dem Studium, die hatte ein schwieriges Verhältnis zu ihrem Vater. Die Mutter ist dann ganz krank geworden, dann hat der Vater die Familie verlassen. Die Mutter ist dann also todeskrank geworden und sie war damals noch nicht geoutet, also als trans geoutet, und war quasi offiziell schwul, was auch schon schwierig war. Und dann ist die Mutter gestorben und kurz danach hat sie sich als trans geoutet. Und das war auch, also ich hatte damals auch dann schon nicht mehr so viel mit ihr zu tun, aber das war auch ganz schön heftig, weil man irgendwie schon das Gefühl hatte, so jetzt ist die Person frei irgendwie. Ne? Jetzt ist da kein familiärer, sie muss sich nicht mehr erklären oder so, sie kann es jetzt einfach machen und muss niemanden mehr irgendeine Rechenschaft, ist niemandem mehr Rechenschaft schuldig. Ne?
Also ich kenne auch Personen, die sagen, mein Vater ist gestorben und das war das Beste, was mir passieren konnte, weil so konnte ich mein Leben leben, was ich für mich mir vorgestellt habe.
Das ist halt auch schon mal gelesen, ja.
Eine richtig, richtig heftige Aussage, die in ihrer Tragik nicht zu überbieten ist, weil unsere Eltern sollten ja die sein, die uns immer halten, die uns Sicherheit geben, die immer für uns da sind, die uns das Gefühl geben, dass wir gut sind, so wie wir sind, und dass sie das aus ihrem eigenen Unvermögen nicht können, nicht weil sie schlechte Menschen sind, sondern weil sie selber blockiert sind wegen irgendwelcher Sachen, das ist einfach tragisch, weil das wird sich halt immer weiter vortragen.
Mhm.
Erwartungshaltung. Ich habe eine hochgradig anorektische Jugendliche betreut vor Jahren. Die Mutter wollte unbedingt, dass die Tänzerin wird. Unbedingt. Und die hat die da reingedrillt und immer wieder, ganz lange hat die Jugendliche gedacht, das wäre ihr eigener Traum. Und hat dann irgendwann gecheckt, dass es der Traum ihrer Mutter war. Und die hat sich nicht getraut, diesen Traum aufzugeben, weil ihre Mutter halt nie in der Lage war, Tänzerin zu werden. Ihre Mutter hat sie halt gar nicht unterstützt und sie wäre das gerne geworden, wollte sie halt, dass ihre Tochter ihren Traum weiterlebt. Und darüber ist der Körper in Rebellion gegangen. Darüber hat die angefangen, eine Essstörung zu entwickeln, sodass sie nicht mehr tanzen konnte. Abgefahren. Und das aufzuklamüsern mit ganz viel therapeutischer Unterstützung und meiner Unterstützung war ein ganz großes Aha. Und die Tochter hat den Kontakt zur Mutter komplett abgebrochen. Und für die Mutter war das nicht nachvollziehbar. Weil sie ja aus ihrer Sicht alles getan hat für ihr Kind.
Mm.
Und es tut mir so leid, weil ich das auch total nachvollziehen kann. Den Leid und den Schmerz der Mutter konnte ich total fühlen. Weil es für sie einfach nicht begreiflich war.
Mm.
Also bei Kontaktabbruch innerhalb eines Familiensystems, da gibt es einfach nur Verlierer. Und nur Leidende aus verschiedenen Gründen, aus meiner Sicht.
Auch wenn dann die Leute sich danach frei fühlen, findest du trotzdem, dass es am Ende trotzdem Leid ist?
Ja, weil die Sehnsucht bleibt ja. Ich höre ja nicht auf einmal auf, meine Elternteile zu lieben. Und ich höre nicht auf, mir eine schöne Beziehung mit meinen Eltern zu wünschen. Oder mit meinen Großeltern oder mit meinen Geschwistern. Also es ist ja trotzdem eine tiefe Sehnsucht in einem, dass man sich das hätte anders gewünscht. Also ich kenne einige Eltern, die keinen Kontakt zu ihren Eltern haben und die da total drunter leiden, dass ihre Kinder auch keine Großeltern haben.
Hm.
Ne, die sagen, boah, wir hätten uns so gewünscht, auch mal regelmäßig ein Wochenende frei zu haben, dass meine Kinder einfach ein schönes Verhältnis zu ihren Großeltern haben, dass wir zusammen Weihnachten und so feiern können, wie andere in Klammern normalen Familien. Mhm. Und dann muss ich mal sagen, naja, was heißt denn hier normal? Also ich glaube, ich bin da eh nicht so die beste Person, die man da so fragen kann. Ich lebe in so einer unnormalen Bubble, dass ich glaube, ich gar nicht mehr weiß.
Aber wirklich auch diese Weihnachtsbubble ist auch immer so, also ich habe noch von niemandem in meinem Umfeld gehört, dass die sich so krass auf Weihnachten freuen, weil dann alle zusammenkommen und alles rosarot ist. Also jeder sagt eigentlich, ach nee, dann kommt der, ach nee, dann ist das, ach, das wird dann anstrengend, eigentlich kein Bock. Also ich glaube, es gibt ganz wenige Familien, die Glücklichen sind, wo alles tutti ist und wo alle sich freuen und wo alles rosarot ist. Also das ist, glaube ich, eher die Ausnahme.
Ja. Ja, und genauso muss ich mir halt auch vor Augen führen, dass meine Kinder auch irgendwann groß sind, mir irgendwas vorwerfen werden. Ich hoffentlich nicht in die Situation komme, dass sie Kontakt zu mir abbrechen und ich irgendwann dumm aus der Röhre gucke. Aber ja, das kann natürlich sein. Wir werden sehen.
Ich glaube, du bist auf einem ganz guten Weg, dass es nicht passiert.
Na, du bist so süß. Die können eh meinen Tracker nicht entgehen. Ich hab so viele Tracker bis dahin in die
dir,
eingepflanzt.
Aber genau, du weißt zumindest,
ich weiß auf
wo
jeden Fall,
sind.
Wo sie sind.
Genau.
Ja, es ist super gesund.
So, apropos Kinder. Wie mache ich das denn jetzt? Also, ich habe jetzt beschlossen, ich breche den Kontakt zu meinen Eltern ab, aufgrund von einer Vielzahl von Vorfällen, die ich mir einfach nicht mehr geben möchte. Aber ich habe auch Kinder und möchte eigentlich, dass meine Kinder mit Großeltern aufwachsen. Und meine Kinder hatten auch eigentlich immer ein ganz gutes Verhältnis zu meinen Eltern. Verbiete ich meinen Kindern jetzt den Umgang?
Tja, gute Frage. Wer kann die beantworten? Soll ich das jetzt machen?
Bitte.
Ja. Also es ist auch da eine super komplexe Einzelfallentscheidung. Wie alt sind die Kinder? Was für ein Verhältnis haben die vorher zu den Großeltern gehabt? Kann man mit den Großeltern überhaupt in Kommunikation treten? Kann man denen sagen, pass mal auf, ich möchte keinen Kontakt mehr, aber ihr könnt gerne eure Enkel sehen? Ist das möglich? Oder kriegen die Großeltern das nicht hin, diese Grenze einzuhalten? Ne? Also rein rechtlich gesehen, haben die Großeltern ein Anrecht auf Umgang?
Ach, echt?
Ja, die haben ein Recht auf Umgang mit ihren Enkeln, solange es dem Wohle des Kindes dient. Und da kommt jetzt wieder die Theorie und die Praxis. Es wird vor Gericht nur dann durchgesetzt, wenn es dem Wohle des Kindes dienlich ist.
Mhm.
Ist es dem Kindeswohl dienlich, wenn die Großeltern unter Druck und Zwang die Kinder sehen und die Eltern dann total gestresst und abgenervt sind? Ist es dem Kindeswohl dienlich, wenn die Eltern sagen, dass es dem Kindeswohl nicht dienlich ist, weil die Eltern ja nicht ohne Grund den Kontakt abgebrochen haben und ganz viele Gründe nennen? Da ist wieder halt Theorie und Praxis, ne?
Ja, schwierig. Also, vor allem die Kinder kriegen das ja mit, ne?
Ja.
Also die Kinder sind ja nicht doof. Die sehen natürlich, dass das schwierig ist, das Verhältnis. Und die Eltern, keine Ahnung, Papa super angespannt ist, immer bevor wir zu Oma und Opa fahren, ne? Und die gar nicht miteinander reden, nicht reinkommen und quatschen, sondern
genau. Irgendwie
absetzen und wieder fahren, ne? Und total angespannt sind und 80 Mal anrufen, ob wirklich alles okay ist. Und also, oder vielleicht auch gar nicht anrufen, weil sie halt eben ja nicht
ja.
mit denen sprechen wollen. Also es ist ja alles komisch dann.
Ja, oder einfach in der Tür stehen und dann Streit haben, also auch offene Streits zu haben, offene Einmischung in erzieherische Maßnahmen, wo es dann Konflikte gibt, was die Kinder mitbekommen. Die Realität ist wirklich nur, dass nur in Ausnahmefällen ein Umgangsrecht für Großeltern durchgesetzt wird. Und es darf zwar nicht grundlos einfach eingeschränkt werden, der Umgang, wenn ein vorher regelmäßiger Kontakt da war. Ja, was ist denn jetzt regelmäßig? Das entscheidet dann das Gericht, ne? Und das Umgangsrecht ist dann häufig so, dass, keine Ahnung, also 2 Stunden einmal im Monat oder so. Also richtig, richtig ein Witz. Und dann ist es manchmal, dass die Kinder, wenn die älter werden, dann selber sagen, ich will Oma und Opa nicht mehr sehen, weil das einfach zu, das ist einfach witzlos.
Ja, ja.
Und dann kriegen die ja vorher voll den Megadruck und Stress mit von den Eltern, dafür, dass die dann 2 Stunden ihre Großeltern in einem total natürlichen Rahmen sehen. Also es gibt echt heftige Schicksale, wo Großeltern vielleicht auch gar nicht so wirklich was dafür können. Ich kenne auch einen Fall, der Vater ist gestorben, die Mutter ist daraufhin in eine Alkoholsucht verfallen. Das Kind war ganz, ganz, ganz oft bei den Großeltern. Dann hat die Mutter sich gefangen, ist trocken geworden, ist woanders hingezogen. Also das Kind hat dann bei den Großeltern gelebt zu dem Zeitpunkt. Und die Mutter kann nicht ertragen, Kontakt zu den Großeltern zu haben, aus Scham und weil die sich halt dann immer an ihren Mann erinnert. Das ist, da können die Großeltern überhaupt nichts für. Die haben
das waren die Eltern von dem Vater.
Ja, ja. Die haben nichts falsch gemacht und die haben eine ganze Zeit lang ganz eng Kontakt gehabt, ne, zu dem Kind. No
Boah,
chance.
Das ist ja furchtbar.
Also es ist nicht so, dass wirklich die verlassen wurden, wirklich immer was gemacht haben, ne? Das haben wir jetzt gerade eben so besprochen, weil wir dann aus Sicht der, die verlassen, gesprochen haben. Aber es gibt auch andere Fälle, natürlich. Ja, und da sind Kinder halt auch betroffen und das ist halt nie geil. Also was die Elternteile oft machen, bewusst oder aber auch unbewusst, bei denen die Kinder leben, ist eine Entfremdung der Großeltern oder auch der Väter. Also das ist ja ein ganz großes Thema, dass viele Väter oder Mütter, die halt dann getrennt lebend sind, von dem anderen Elternteil das Kind nicht regelmäßig bekommen und dann eine Entfremdung passiert. Und die Elternteile, die halt dann die Kinder nicht regelmäßig zu Gesicht bekommen, da wenig gegen machen können. Na, da haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Und so ist das halt auch bei Großeltern. Ich persönlich empfinde das so, dass eine gesunde Ablösung bedeutet, dass ich meinem Kind gegenüber loyaler bin als meinen Eltern. Das erlebe ich bei einigen Elternteilen nicht so, weil die noch sehr dabei sind zu gucken, was ist mit dem Außen, was sagen die Nachbarn, was sagen meine eigenen Eltern. Mhm. Also da merke ich, dass da die Ablösung aus verschiedenen Gründen einfach noch nicht gut geklappt hat und das müssen wir bearbeiten, weil die Priorität muss dann das Kind sein, weil daraus können sich so viele verschiedene andere Problematiken entstehen. Und das bedeutet halt auch, das haben wir eben drüber gesprochen, das ist es halt auch, wenn es heißt, die familiären Grenzen zu brechen und Unruhe zu stiften. Wie? Eine ganze Familie bricht daraus auseinander. Es ist trotzdem wichtiger, loyal seinen eigenen Kindern gegenüber zu sein. Ich habe zu einer Mutter mal gesagt, die wollte nicht ihren Sohn lange Haare wachsen lassen. Und er wollte unbedingt lange Haare haben. Unbedingt. Und sie wollte das nicht. Und dann habe ich gefragt, warum lassen Sie Ihren Sohn denn nicht lange Haare wachsen lassen? Und dann sagt sie, ja, weil ich weiß, meine Mutter wäre dann total traurig weil darüber und hätte kein Verständnis dafür. Ja, und also ich glaube, die Patentante auch nicht. Und ich sage, aha, ist ja interessant. Mhm. Also sind die Bedürfnisse ihrer Mutter und ihrer Patentante wichtiger als die ihres eigenen Sohnes? Und dann guckte die mich an, als hätte ich deine Backpfeife verpasst. Und sagte, wow, okay, das hat gesessen. Manchmal muss man es einfach so krass hören. Ja, aber Bedürfnis, das ist schon ein großes Wort, Frau Kutsch. Und dann sage ich, naja, der will lange Haare haben. Sie als Mutter haben nichts dagegen. Sie machen das nur aufgrund von anderen. Das ist doch nicht, also was suggerieren wir denn unseren Kindern damit?
Ja.
Sorry, Fritz, du darfst es nicht, weil Oma findet's kacke.
Ja, das ist halt das, man entwickelt ja dann so, ne, so Strategien oder man macht dann bestimmte Sachen nicht, um irgendwie Situationen zu vermeiden, ne? Und wenn sich dann das halt schon auf die Kinder überträgt, dann kriegen sie es ja auch nicht anders mit, ne? Dann lernen die das auch, ne? Okay, besser man geht den einfachen Weg, ne, und steckt zurück, anstatt irgendwie zu sagen, nee, wir machen das jetzt. Also da kann ja ganz viel daraus resultieren, ne, aus so einer Einstellung irgendwie. Vor allem, wenn sie selber halt kein Problem damit hatte. Wenn sie jetzt selber auch gesagt hätte, oh nee, du Fritz, muss ja nicht sein. Irgendwie, das finde ich irgendwie blöd. Aber wenn es ihr selber sogar egal war, das ist natürlich dann schlimm.
Ja, und das zeigt halt, dass noch keine Ablösung stattgefunden hat. Dass man immer noch darauf erpicht ist, zu gucken, Anerkennung und Lob von außen und von Mami zu kriegen.
Aber ich glaube, das ist auch gerade in diesem Generationendenken super schwierig, wenn es halt auch um diese Rollen zum Beispiel geht bei Kindern. Ne, wenn man halt seine Kinder jetzt irgendwie so erziehen will, dass sie sich halt eben nicht in einer bestimmten Rolle, nicht in eine bestimmte Rolle gedrängt fühlen müssen. Oder das Kind zum Beispiel schon früh zeigt, es will gar nicht irgendwie immer nur mit Autos spielen, sondern will auch mal eine Barbie. Und die Großeltern akzeptieren das halt nicht und schenken immer einen Monster Truck. Oder sagen dann irgendwie, doch, das magst du doch schon, doch, spiel doch mal damit und so. Und oh, das stelle ich mir so übergriffig und schlimm vor. Oder wenn du im Zweifelsfalle, wie jetzt mit dem der Junge, der lange Haare tragen will, oder geschweige denn, ein Junge will mal ein Kleid anziehen oder so, aber du hast total homophobe Großeltern. Ne? Und du dann sagst, nee, zieh das mal besser nicht an. Ne? Weil
das, so einen Fall hatte ich tatsächlich auch mal.
Ja.
Das ist auch schon super lange her. Und da haben die Eltern den Kontakt abgebrochen, genau aus dem Grund. Und das fand ich so groß. Also die haben vorher, habe ich denen gesagt, die sollen bitte ein Gespräch führen, weil Kontaktabbruch ist immer die letzte Möglichkeit. Die meisten sagen, wir haben schon so viel versucht. Dann habe ich gesagt, bitte besprechen Sie, dass keine homophoben Äußerungen getätigt werden sollen. Bitte besprechen Sie, dass lieber gar nichts geschenkt werden soll als stereotypische, offensichtlich nicht richtige Spielzeuge. Das haben die alles gemacht und ein Großelternteil konnte sich damit anfreunden und das andere halt überhaupt nicht. Und hat halt gesagt, so ein Scheiß und das gibt's nicht und ne, die Kinder von heute und bla. Und dann haben die den Kontakt abgebrochen. Die hatten so gar kein Problem mit denen und die haben auch echt viel in der Kinderbetreuung geholfen, aber die wollten halt nicht, dass deren Kinder damit groß werden und erst recht nicht. Also das war ein Junge und ein Mädchen. Und die haben gesagt, unser eines Kind soll nicht damit groß werden, dass wir überhaupt so etwas tolerieren. Und das andere Kind soll nicht damit groß werden, dass es nicht richtig ist. Und das fand ich so stark, so stark. Und die haben da extrem drunter gelitten, die Eltern. Mm. Und die Großeltern haben es null nachvollziehen können, ne? Das kann halt wirklich Familien auseinanderreißen. Und ich finde es halt so krass, dass es gar nicht so unpopulär ist. Dass voll viele sich damit auseinandersetzen. Wie lange kann ich das noch mitmachen? Möchte ich das überhaupt noch? Viele sind auch noch in Abhängigkeit. Ich würde gerne den Kontakt abbrechen, aber die passen dreimal in der Woche auf mein Kind auf. Das kann ich nicht machen, sonst kann ich als alleinerziehendes Elternteil nicht mehr arbeiten. Mm. So. Oder auch, ich habe sonst niemanden, wenn ich den Kontakt abbreche, bin ich ganz alleine.
Wenn wir uns jetzt mal wirklich diesen Moment anschauen, wo der Tropfen passiert, der das Fass zum Überlaufen bringt. Und du entscheidest, okay, bis hierhin und nicht weiter, ich breche jetzt den Kontakt ab. Ich meine, wenn man das mit Freunden macht, dann kann man sagen, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben, lass mich in Ruhe, auf WhatsApp blocken und fertig. So. Zumindest bei so Freundschaften, die jetzt nicht so eng waren. Ich kann mir aber vorstellen, dass das natürlich bei Familienmitgliedern schon ein bisschen mehr Gesprächsbedarf ist. Oder muss es vielleicht auch gar keinen Gesprächsbedarf geben, sondern ist es vielleicht auch in Ordnung, wenn man sagt, bis hierhin und nicht weiter, tschüss, das war's? Wie siehst du das? Also was würdest du empfehlen? Wie sollte so ein Ablöseprozess, so ein Abbruch laufen? Und wie hast du das erlebt? Was da am meisten wie das gehandhabt wird?
Also wenn dann so ein großer Knall entsteht, dann kommen die Familien dann meistens dann zu mir und dann heißt es ja, was machen wir denn jetzt? Können wir das wirklich so machen? Können wir wirklich jetzt uns einfach nicht mehr melden? Wie ist das denn jetzt? Und dann gucken wir, was die möchten, wie die sich fühlen und was so die nächsten Schritte sein können. Und das, was ich immer sage, ist, naja, der Kontaktabbruch muss ja jetzt erstmal nicht für immer sein. Das nimmt schon mal super viel Druck raus. Vielleicht ist das jetzt für diese Lebensphase gerade nicht gut. Vielleicht kann man es später einfach nochmal versuchen. Vielleicht kann man das so kommunizieren. Aber es ist immer möglich, nochmal in Kontakt zu treten, weil es eben die Familie ist. Also das würde ich auf jeden Fall für mich selbst schon klar machen. Der Kontaktabbruch muss nicht für immer sein. Ich kann ja immer nochmal reinspüren.
Ich habe letztens ein Video gesehen und das fand ich irgendwie ganz cool erklärt und deswegen wollte ich das mit euch teilen, weil das war auch eine Frau, die den Kontakt zu ihrer Mutter abgebrochen hat und das war auch immer so ein bisschen on-off, also sie hat den Kontakt nie für immer abgebrochen, sondern sie hat das so erklärt und das fand ich eigentlich ganz eindrücklich. Sie meinte, stellt euch vor, ihr habt einen Topf voll Wasser auf dem Herd. Und die Hitze steigt und steigt und steigt immer weiter und irgendwann fängt der Topf an zu kochen, fängt das Wasser an zu kochen. Und wenn das Wasser kocht, dann fällt ja auch Wasser raus, ne? Also das Wasser kocht über die ganze Zeit. Und sie hat sich halt dazu entschlossen, immer mal wieder den Topf vom Herd zu nehmen sozusagen, ne? Damit das Wasser wieder ein bisschen runterkochen kann. Sie hat das dann irgendwie damit beschrieben, so das Wasser symbolisiert für sie halt ihre Lebensenergie. Und wenn der Topf halt immer auf dem Herd steht und es immer kocht, dann ist irgendwann das ganze Wasser verkocht, dann hat sie irgendwann keine Lebensenergie mehr für diese Beziehung. Und deswegen zieht sie den Topf immer so manchmal vom Herd, dann kann das Wasser kurz abkühlen und dann hat sie wieder Energie, sich irgendwie damit zu befassen und nach ein paar Monaten treffen die sich dann wieder und fangen dann wieder so ein bisschen von vorne an. Das ist jetzt ganz verkürzt. Aber das fand ich irgendwie so ein eindrückliches Bild. Einfach so dieses, wenn der Kochtopf halt die ganze Zeit auf höchste Stufe kocht, dann ist es irgendwann verpufft und dann ist nichts mehr da sozusagen, mit dem du arbeiten kannst, sondern du verbrennst einfach nur. Und deswegen macht sie das immer, also sie hat gesagt, das ist für die jetzt eine super Lösung, obwohl es natürlich auch nicht gesund ist, aber sie zieht den Topf einfach manchmal vom Herd, so, dann kocht es wieder ein bisschen runter und dann versucht sie es nochmal. So, ich will das jetzt gar nicht beurteilen, irgendwie, ob das jetzt ein besserer oder schlechterer Weg ist, aber nur weil du halt eben gesagt hast, es muss nicht für immer sein, ne, es reicht ja auch manchmal auch, das kennt man ja auch nach so Streits oder sowas, wenn man einfach kurz mal ein Reset macht, so, okay, so, wir gehen jetzt beide mal kurz unserer Wege, ne, und dann gucken wir vielleicht nochmal, ob wir nochmal übereinkommen.
Ja, und das zeigt ja nur, dass es nicht den einen richtigen Weg gibt. Also jeder muss da für sich seinen eigenen Weg finden. Nur dieses On-Off würde ich mit Kindern nicht empfehlen. Weil die dann ja immer wieder in dieses On und in dieses Off gehen. Ja. Wenn ihr alleine seid, dürft ihr das so entscheiden, wie es für euch gut tut. Nehmt euren Kochtopf runter, lasst ihn drauf. Und ich finde es auch nicht zu bewerten, wie gesagt, wenn Menschen sich dazu entscheiden, in dieser toxischen Beziehung zu sein. Dann ist das auch deren bewusste Entscheidung. Solange es halt eine bewusste Entscheidung ist, finde ich das völlig in Ordnung. Wenn Leute sich gar nicht über die Dynamik bewusst sind, dann finde ich es schwieriger. Nachdem dieser Streit dann vielleicht entstanden ist, so, kann man nochmal in Kontakt treten. Viele wollen das nicht und ich finde, eine Brieffassung, sei es WhatsApp oder wirklich oldschool auf Papier, immer ganz gut, in der man einfach ganz klar eine Situation beschreibt, dann das Gefühl dazu und die Konsequenz. Und das alles in der Ich-Botschaft. Also, wenn wir uns sehen, machst du homophobe Witze, das macht mich traurig und wütend und ich habe das Gefühl, von dir nicht akzeptiert zu werden. Deswegen kann ich nicht mehr mit dir zusammen sein. So. Ich entscheide das, ne? Also eine Situation zu beschreiben, dann vor allen Dingen ist es wichtig, wie man sich da gefühlt hat und welche Konsequenzen man daraus zieht. Und wichtig ist halt nicht, du bist schuld, du bist kacke, du bist so, sondern in Ich-Botschaft. Ich fühle mich so, ich hätte mir gewünscht, ich kann das nicht mehr, weil so. Ne? Dein Verhalten löst in mir das und das aus. So. Das finde ich immer noch mal respektvoll und klar kommuniziert dem Gegenüber. Und dann finde ich es auch noch mal wichtig, in langfristiger Form zu gucken, okay, möchte ich wirklich gar keinen Kontakt mehr zu dieser Person oder ist es vielleicht auch gar nicht schlecht, Kontakt zu dieser Person zu haben, aber gewisse Themenbereiche auszuklammern. Ist natürlich schwierig, wenn man eine sexuelle Orientierung hat, die einen einfach ausmacht. Ne? Dann kann man nicht sagen, das klammer ich in meinem Leben aus. Machen manche auch, ne? Dass sie dann sagen, ja, das bin ich dann in dem Moment, sobald ich meinen Eltern durch die Türe gehe, bin ich dann nicht mehr diese Person. Muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er das für sein Leben möchte. Aber das sind auch Möglichkeiten.
Naja, zum Beispiel bei Politik, ne, ist es ja am einfachsten, denke ich, ne, wenn du weißt, irgendwie das Familienmitglied hat irgendwie krude politische Ansichten, ne, und dann einfach nicht über Politik reden. Ich glaube, das macht sowieso, sagt sich jeder vor jedem Familienfest, glaube ich, bitte einfach nicht über Politik reden. Das ist ja dann zum Beispiel so ein Themengebiet, was man dann einfach ausklammert, so einfach aus Goodwill, einfach für die Stimmung, so das, komm, egal, ist mir egal. So, du willst die AfD, ich bin dagegen, lass uns nicht drüber reden.
Und das kann man halt auch mit gewissen kompletten Themenbereichen machen. Ich hatte mal ein Paar, da haben die Eltern, hat der Vater gesagt, ich möchte nicht, dass du mit deinen Eltern über mich oder über die Kinder sprichst. Ich möchte nicht mehr Teil dessen sein, weil die uns einfach hart verurteilen. Und da hat die Frau gesagt, über was soll ich denn dann mit denen reden? Macht doch gar keinen Sinn. Aber das ist zum Beispiel auch eine gute Zwischenlösung, einfach Grenzen zu setzen. Ne? Und Grenzen zu setzen heißt nicht, Mauern hochzuziehen und nicht mehr über sich selber zu erzählen, sondern auch zu sagen, das möchte ich jetzt nicht. Ich möchte jetzt nicht mit dir essen gehen. Da sage ich einfach nein, das möchte ich nicht. Das ist auch eine Grenze, die man setzt.
Und wie mache ich das dann mit den Kindern? Also falls jetzt wirklich der Fall eingetreten ist, ich habe mich dazu entschieden, den Kontakt zu meinen Eltern abzubrechen. Wie kommuniziere ich das dann?
Ja, also je nach Alter würde ich es definitiv den Kindern kindgerecht erklären, verpacken. Die Gründe für den Abbruch auch kindgerecht erklären, wenn Fragen dazu kommen. Also die Devise kennt ihr, meine Devise kennt ihr alle. Kinder sind bereit für die Antworten, wenn die Frage gestellt wird. Wenn ihr sagen, warum sehen wir denn jetzt den Opa nicht mehr, dann ist es wichtig, kurz und knapp, aber ehrlich, kindgerecht darauf zu antworten. Opa sagt nicht nette Dinge zu mir und das tut mir weh und das möchte ich nicht mehr. Zum Beispiel. Oma hat mir sehr weh getan. Ich möchte nicht, dass sie euch auch weh tut. Zum Beispiel. Ne? Oder wenn Oma da ist, dann gibt es immer Streit, das hast du mitbekommen, das möchte ich nicht mehr, deswegen kommt Oma nicht mehr. Und da ist es jetzt wichtig, wenn die Kinder natürlich klein sind, sind die darauf angewiesen, Kontakt mit den Großeltern zu haben, durch die Eltern. Sind die jetzt aber 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, was auch immer, ne? Gibt es ja auch Ältere, da kriegen die ja schon viel mehr mit. Und da ist es wichtig, natürlich denen die Erlaubnis zu geben, zu sagen, ey, pass mal auf, das ist meine Entscheidung hier, dass ich das hier mache, das muss nicht deine sein, du kannst dich gerne mit deinen Großeltern treffen. Diese Größe würde ich jedem Elternteil wünschen, aber es ist wieder Theorie und Praxis. Weil dann wird das ja wieder vermischt. Und das Umfeld macht einem, da haben wir ja eben auch schon drüber gesprochen, oft ein super schlechtes Gewissen und nutzen die Loyalität und die Liebe zum Kind aus. Das kannst du deinem Kind doch nicht antun. Willst du dem echt die Oma nehmen? Alle Achtung. Ja gut, wenn er es jetzt die Oma nimmt, ich meine, wen haben die denn sonst noch? Nee, das kannst du deiner Mutter nicht antun. Das kannst du deinem Vater nicht antun. Das bringt den ins Grab.
Komm, schluck es einfach runter. Ja. Muss das denn jetzt sein?
Muss das denn jetzt sein? Musst du jetzt wirklich so egoistisch sein? Oh, wow, okay, krass, ja. Und Leute, ihr dürft nicht unterschätzen, eure Kinder werden groß. Alles, was wir mit unseren Kindern machen, denen antun, bewusst oder unbewusst, das kommt wieder. Genauso wie es bei uns wieder kam und irgendwann bei uns klirr machte und wir gemerkt haben, oh fuck, unsere Eltern sind ja gar nicht perfekt. Abgefahren. Wir haben ja alle unsere Themen. Abgefahren. Und das heißt, wir müssen uns auch irgendwann auch der Realität stellen, dass unsere Kinder uns mit Sachen konfrontieren werden, die wir verkackt haben in deren Kindheit. Und wir werden Dinge verkacken. Das ist einfach so. Das ist einfach der Lauf der Dinge. Und da müssen wir gucken, wie wir dann damit umgehen. So, und in der Hoffnung, die Hoffnung stirbt auf jeden Fall zuletzt und ich habe große Hoffnung, dass ich zumindest nicht so irreparable Sachen bei meinen Kindern verkacke und dass ich alles wieder ins Lot bringen kann und sie mir verzeihen und auch meine Sicht der Dinge nachvollziehen können. Ja, weil die meisten Sachen, die wir machen, naja, machen wir ja nicht aus Boshaftigkeit, sondern weil wir es selber nicht können, nicht anders können.
Wir haben ja bisher nur über die Leute gesprochen, die verlassen, also die quasi den Kontaktabbruch selber wollen. Aber wie geht es denn den Leuten, die quasi verlassen werden? Also für die ist das ja auch ein schwieriger Prozess.
Also es ist wirklich ein absolut, habe ich ja eben schon gesagt, massiver, schmerzhafter Prozess. Wenn ich mir vorstelle, meine Kinder wenden sich von mir ab und wollen nichts mehr mit mir zu tun haben und ich kann nichts tun, um das zu verändern, ist das natürlich ein großes Gefühl von Ohnmacht, ne? Und diese Gefühle, die ich eben beschrieben habe von Wut, Verbitterung und Ohnmacht, was die Verlasser spüren, das spüren natürlich auch die, die verlassen werden. Also eine ganz große Ohnmacht und ein ganz großes Gefühl von Wut und Trauer. Und genau so sollte man auch dann damit umgehen. Also es ist ein Trauerprozess, den man machen muss. Und viele, die Verlasser sind, haben diesen Trauerprozess ja schon viel früher vor einem selbst angefangen, weil sie ja schon den Schritt gemacht haben, okay, jetzt gehe ich aus der Beziehung raus. Und das müssen jetzt quasi die, die verlassen werden, das müssen die jetzt alles nachholen. Es gibt eine Sache, die eine Kontaktannäherung auch nur ansatzweise möglich macht. Und das ist, wenn die Verlasser sehen, dass die, die verlassen wurden, wirklich bereit sind, sich selbst und das, was sie ihnen angetan haben, in Frage zu stellen und zu akzeptieren und die Verantwortung dafür zu übernehmen. Also ich habe schon gesehen, dass Kinder, die jugendlich und Erwachsene, junge Erwachsene geworden sind, die so verbittert und so voller Zorn gegenüber ihren Eltern waren, den Kontakt völlig abgebrochen haben, auch in frühen Jahren schon, wenn die Eltern dann auf das Kind zugegangen sind, sich entschuldigt haben und Verantwortung übernommen haben, dann war es eher dazu bereit, wieder in Kontakt zu gehen.
Ja, weil das ist ja eigentlich auch das, was man die ganze Zeit hören wollte, weil, wie du ja auch schon am Anfang gesagt hast, man macht den Kontaktabbruch ja nicht, weil man die Person nicht mehr liebt oder weil man keine Gefühle mehr oder keine Emotionen mehr hat, wie jetzt zum Beispiel in einer normalen Beziehung mit einem Partner, wo man vielleicht einfach irgendwann keine Gefühle mehr für die Person hat, sondern man wünscht sich ja eigentlich die ganze Zeit genau das zu hören. Und wenn die andere Seite dann Verantwortung übernimmt und sich entschuldigt und sagt, komm, wir versuchen es nochmal, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das viele annehmen, weil sie ja die ganze Zeit danach gesucht haben und das eigentlich wollten. Denn die haben die Beziehung ja nicht beendet, weil sie die Beziehung nicht mehr wollten, sondern weil sie es nicht mehr konnten. Ja.
Also Familientherapie ist zum Beispiel ein Punkt, den ich immer gut finde. Theoretisch, praktisch ist es leider so, dass ja alle an einem Strang ziehen müssen. Und dann wird es wieder schwierig. Also alle müssen das wollen, alle müssen sich darauf einlassen wollen und das ist schwierig. Oftmals ist das nicht so. Aber sollten sich alle wirklich darauf einlassen können, die Kinder wie auch die Eltern, ist das ein unfassbar heilsamer Prozess, der auch generationenübertragene Traumata wirklich gut auflösen kann und gut heilen lassen kann. Und die, die halt verlassen werden, müssen in die Verantwortung für ihre Rolle im Familiensystem übernehmen und auch Verantwortung für ihren Anteil daran, dass der Verlasser gegangen ist. Und auch vor allen Dingen, wenn sie nicht aktiv Part daran sind, also zum Beispiel, ich rede jetzt hier von eventuellen gewaltvollen Familiensystemen, wenn die Tochter oder der Sohn Kontakt abgebrochen hat, weil die Mutter absolut gewaltvoll war und psychische Gewalt ausgeübt hat zum Beispiel und der Vater aber nicht geschützt hat, muss der Vater auch, dann war der nicht der aktive Part, muss aber trotzdem Verantwortung dafür übernehmen, dass er nicht geschützt hat. Das ist nicht weniger schlimm. Und dann kann man nicht sagen, ja, aber was ist denn, ich konnte doch nicht anders und ich habe doch nichts, also, ne, ich konnte doch nicht anders und ich habe doch nichts gemacht. Nee, nicht hilfreich.
Ja, aber das ist ein sehr langer Prozess, bis man das versteht und sich auch eingesteht und auch selber ehrlich zu sich selber ist, ne?
Ja, weil es natürlich auch heftig ist, sich selbst einzugestehen, ich habe meine Kinder nicht geschützt, ist heftig. Das ist schlimmer, als wenn man sagt, wieso, ich habe doch alles getan und ich konnte nichts dafür. Da geht man aber halt wieder nicht in die Selbstverantwortung, ne? Also das ist wirklich, wie gesagt, ne, die verlassen werden, haben oft einen tiefen Schmerz, eine ganz große Ohnmacht und es gibt auch wirklich viele Selbsthilfegruppen, wo Betroffene einfach sich gegenseitig stützen. Sei es Großeltern, Elternteile, die minderjährige Kinder verloren haben aufgrund von massiven Trennungsproblematiken oder aber auch Elternteile, die erwachsene Kinder verloren haben.
Ja, ich glaube, es ist einfach super sensibel, weil jedes Gespräch einfach so emotionsgeladen ist. Also in so einer Situation und bei so einem Fall, da kannst du ja nicht faktisch argumentieren, weil die ganze Beziehung ist ja total emotionsgeladen, ne? Und erst recht bei den Eltern, ne? Dann kommt da ganz viel aus der Kindheit noch raus, ne? Dann kannst du ja sowieso gar nicht faktisch argumentieren und es ist einfach super, super, super sensibel. Also Leute, ich hoffe wirklich, dass wenn ihr gerade durch so eine Situation geht, dass wir euch ein bisschen helfen konnten, das ein bisschen besser einzuordnen vielleicht. Und ich glaube, die wichtigste Message ist die auch Sarah eben gesagt hat, ihr müsst einfach auf euch hören, ihr müsst eure Kinder schützen. Put yourself first und eure Kinder. Also quasi, ihr müsst einfach auf das achten, was euch gut tut. Und wenn ihr eine Person in eurem Leben habt, die euch nicht gut tut, die euch nur Stress bereitet, dann seid ihr der zu nichts verpflichtet. Und ich glaube, es ist nochmal wichtig zu sagen, es gibt hunderttausende Menschen in Deutschland, die das Gleiche durchmachen. Ihr seid nicht alleine, ihr seid nicht der Boomer in eurer Familie oder eures Umfeldes. Und ihr seid mit Sicherheit auch nicht die einzige Person, die das für sich schon entschieden hat. Es gibt ganz, ganz viele Leute, die das Gleiche durchmachen und die es auch geschafft haben. Also
absolut. Ja. Und ihr müsst euch nicht rechtfertigen. Und ich hoffe, dass diese Folge vielleicht auch bei Menschen, die halt schnell mal mit solchen Floskeln sind, wie, ja, was sind doch deine Eltern? Und ach komm, so schlimm war das doch nicht. Die jetzt vielleicht ein bisschen sensibler sind. Weil dieser Schmerz und dieses Leid in einem kann man nicht nachvollziehen, wenn man das nicht jahrelang immer erlebt hat. Und niemand von uns darf sich ein Urteil erlauben, warum jemand anderes die Entscheidung getroffen hat. Also ich habe auch schon gehört, so, ja krass, das war jetzt aber kein großer Grund, um den Kontakt abzubrechen, oder?
Ja, Hubert, ist doch. Ich denke, hä? Wen interessiert?
Ernsthaft? Also wer bist du denn, dass du das jetzt hier gerade sagen kannst? Wenn das doch für die Person so ist.
Ja, Leute, das war's mit unserer Folge zum Thema Kontaktabbruch. Wie gesagt, wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen helfen. Wenn ihr selber das gerade durchmacht oder auch jemanden kennt, der das durchmacht, dass ihr ein bisschen mehr Verständnis für die Person aufbringen konntet oder ihr vielleicht jetzt den einen oder anderen guten Rat geben konntet oder verweist sie einfach auf die Folge hier. Dann kann sie sich das selber nochmal anhören. Wie gesagt, ihr Lieben, das war's jetzt für diese Staffel. Sozusagen. Wir hoffen, ihr habt einen ganz tollen Sommer. Wir hören uns dann im Herbst wieder. Und an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören und fürs fleißige Einschalten. Das freut uns sehr.
Absolut, für diese Staffel.
Wer nicht genug von uns bekommen kann, der kann natürlich über den Sommer noch die ganzen anderen Folgen hören, wer es noch nicht getan hat. Wir haben ja schon einiges rausgebracht, also so könnt ihr den Sommer auch überbrücken. Ansonsten hoffe ich, dass ihr eine ganz tolle Zeit habt, dass ihr vielleicht schön Urlaub macht, irgendwo Geiles hinfahrt oder vielleicht auch einfach zu Hause bleibt, es euch da gemütlich macht. Das ist ja auch echt manchmal schön. Bis
für
dahin.
Alle die vielleicht nicht so eine lange Pause haben wollen, ich bin ja auf Insta aktiv und erzähle immer so ein bisschen von meinem Tag. Also das wird auch weiterhin laufen, außer in den zwei Wochen, wo ich nicht arbeite, wo ich mir auch ein bisschen wirklich Urlaub gönne. Und vielleicht auch in der Zeit nicht ganz so viel, wenn ich, keine Ahnung, versuche, meine Schwester unter die Haube zu kriegen. Mal schauen. Aber ich werde auf jeden Fall in den nächsten 3 Monaten weiterhin aktiv sein.
Genau, folgt uns auf Instagram, schreibt uns eine Mail. Alles findet ihr nochmal in der Folgenbeschreibung. Und dann wünschen wir euch einen schönen Sommer. Tschüss.
Tschüssi.